Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 202. Mira Kuglin, Ausbruchsexpertin. Raus aus dem Gefängnis im Kopf. Erfolgsdruck, Selbstzweifel und Zukunftsängste. Manchmal fühlen wir uns gefangen in diesem Gedankenkarussell der Angst. Mira Kuglin ist die Ausbruchsexpertin für das mentale Gefängnis. Als gelernte Juristin liegt das nicht so fern. Mittlerweile ist sie gefragte Keynote-Speakerin und Coach mit einem besonderen Fokus auf Führung, Mindset und mentale Freiheit. Ihr zentrales Thema ist die Überwindung mentaler Barrieren, die sie als Gefängnis im Kopf bezeichnet. Sie betont die Bedeutung von Vertrauen und Fehlerkultur in Unternehmen und ermutigt dazu, eingefahrene Denkmuster zu durchbrechen, um Innovation und persönliches Wachstum zu ermöglichen.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörer. Ja, und manchmal haben wir das Gefühl, wir sind irgendwo in uns drin, wie in einem Gefängnis. Ich habe eine Spezialistin, die ist Ausbruchsexpertin und sie ist sozusagen auch noch Juristin dazu. Herzlich willkommen, Mira Kuglin.
Vielen Dank, Udo. Ich freue mich, dabei zu sein. Hallo.
Das ist ja ungewöhnlich. Du bezeichnest dich als Keynote-Speakerin, du bezeichnest dich als Ausbruchsexpertin und du bezeichnest dich aber auch noch als Volljuristin und du bist eine Volljuristin. Wie passt das alles zusammen? Das würde ich gerne mal aufklären.
Es passt wunderbar zusammen. Tatsächlich wurde ich auch schon von Daniel Fitzke als Ausbrecherkönigin bezeichnet. Also es wird noch besser, tatsächlich. Ja, also wie passt das Ganze zusammen? Ich bin Juristin. Ich habe Jura studiert und auch als Juristin gearbeitet jahrelang, hatte damit da in dem Moment noch nicht so viel bewusst damit zu tun. Und desto bewusster mir aber wurde, wie es tatsächlich läuft, nämlich dass ganz viele Menschen und ganz viele Führungskräfte in ihren eigenen Gefängnissen stecken, also wirklich in Gedanken, die ihnen nicht gut tun. Wir merken das immer wieder, das ist der ganze Stress, das ist der Druck, das sind Gedanken, so wir haben es schon immer so gemacht und müssen es immer weitermachen. Da kam ich auf die Idee zu sagen, da müssen wir raus. Aus diesen Gefängnissen ausbrechen. Und das habe ich mir dann tatsächlich auf die Fahne geschrieben und habe mich als Coach ausbilden lassen. Und jetzt arbeite ich mit Gefangenen, die aber alle in Führungspositionen sitzen. Top-Manager, Juristen, Ärzte. Und mit gemeinsam brechen wir aus. Und es klappt ganz hervorragend. Und so verbinde ich das Ganze miteinander. Ja, genau. Und darüber spreche ich auch in meinen Keynotes.
Nun gibt es ja viele Juristen, die spezialisieren sich auf gewisse Bereiche. Was war denn seinerzeit dein Spezialgebiet in der Juristerei?
Mein Spezialgebiet war Arbeit und Sozialrecht. Also ich fand das damals super spannend und wollte, also ich fand schon immer den Menschen an sich sehr spannend und wollte gerne auch mit Menschen zusammenarbeiten. Also ich hatte mich damals auch, meine erste Bewerbung war auf eine Personalerstelle. Das war aber ganz witzig, weil ich bin dorthin gekommen und dann haben die gesagt, wir finden sie so toll, aber wir wollen sie woanders haben. Und dann arbeitete ich irgendwann als Justiziarin im Risikomanagement, ganz anderer Bereich, aber sehr spannend.
Und du hast auch mal in einem nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium gearbeitet. Ist das richtig, diese Information, die ich da habe?
Genau, das habe ich zuletzt gemacht, 2 Jahre lang. Da habe ich federführend die Krankenhausreform begleitet. Das heißt, wir haben den sogenannten Krankenhausplan geschrieben. Das war meine Aufgabe und ich habe da ganz viel auch mit dem Minister immer wieder gemacht, mit Herrn Laumann und saß in ganz vielen Sitzungen. Und das war sehr spannend auch, muss ich sagen, ein sehr toller Prozess, den ich damit begleiten durfte. Und als es fertig war, habe ich dann entschieden, dass ich nicht weiter als Juristin arbeiten möchte.
Nun durfte ich einer deiner Keynotes lauschen. Und das war eine tolle Geschichte, die du erzählt hast. Und ich glaube, diese Geschichte sollten wir auch unseren Zuhörern, Zuschauern nahebringen. Und zwar hast du berichtet von einem Gefängnisbesuch und was sich daraus ergeben hat und was sich nach Jahren daraus ergeben hat. Nimm uns doch mal mit auf diese Geschichte, die fand ich so prägnant und wunderbar.
Ja, sehr gerne. Ja, ich muss sagen, diese Geschichte hat mir auch, das war mir in dem Moment gar nicht so bewusst, aber die hat wie so ein Samen bei mir gesetzt, so in meinem Kopf. Und daraus ist ganz viel erwachsen dann später. Das war vor jetzt mittlerweile gut 10 Jahren. Da war ich eingeladen in die Justizvollzugsanstalt Bochum, gemeinsam mit meinen Referendariatskollegen, zum Tag der offenen Tür, wie ich es gerne so sage.
Oh, das ist aber ein bisschen grotesk. Takt auf den Tür. Die Gefangenen haben das möglicherweise etwas anders empfunden, oder?
Ja, also es war natürlich kein wirklicher Tag der offenen Tür. Die drin waren, durften nicht raus, aber wir durften rein. Und dann war das wirklich genauso, wie man sich das vorstellt. Also diese beklemmende Situation, du kommst im Gefängnis, musst erstmal alle Sachen dalassen, also alle spitzen Gegenstände und dein Handy. Und dann ist es wirklich so, jeden Bereich, den du so gehst, da geht ja wirklich die Tür richtig zu. Und so einen Moment lang weißt du auch, du kannst jetzt gerade nicht einfach so raus. Also es geht jetzt gerade nicht, weil nun mal die ganzen Sicherheitsmaßnahmen da sind. Jedenfalls durften wir reingehen und uns da umschauen und auch mit jemandem sprechen. Und da war ein junger Mann, der war so alt wie wir damals, also der war Mitte 20. Und der heißt Thomas und mit dem durften wir wirklich alle Fragen stellen, die wir wollten. Und mein Kollege fragt ihn dann auch direkt: Du sag mal, Thomas, wie ist denn das, wenn die Tür zugeht und du weißt, du kannst nicht mehr raus? Und Thomas sagte dann, er überlegte gar nicht lange und sagte: Wisst ihr was, um ehrlich zu sein, ich habe mich noch nie so frei gefühlt wie hier im Gefängnis. Natürlich eine Antwort, mit der man ja erstmal nicht rechnet. Und dann hat er uns so was, ein bisschen was von seinem Leben erzählt und hat uns erzählt, dass er drogenabhängig wurde. Da war er eigentlich noch ein halbes Kind. Und von da an ging es alles bergab. Immer wieder hat er dann alles getan, um den nächsten Schuss zu bekommen. Und deswegen ist er dann auch am Ende im Gefängnis gewesen. Aber im Gefängnis hat er es dann geschafft, clean zu werden. Und dann war er auch Teil eines Projekts, bei dem er seinen Schulabschluss nachholen konnte. Und das hat ihn wirklich total beflügelt. Er wollte dann aber auch Abitur machen, Politikwissenschaften studieren und Menschen helfen, denen es so geht wie ihm damals. Und ja, das war einfach sehr inspirierend. Er hat gesagt: Ja, hier sind da Gitter zwischen mir und der Welt draußen und da sind Wärter und ganz viele Regeln. Und ja, es sind noch 1,5 Jahre, aber ich fühle mich frei, so von innen frei mit all den Möglichkeiten, die ich plötzlich sehe. Und es hat mich furchtbar berührt in diesem Moment. Weil eben, ich weiß nicht, ich meine, deine Zuhörer, ihr lieben Zuhörer, die einen oder anderen wissen es auch, Jura ist schon ein Studium, das ziemlich hart ist, wie ganz viele andere Studiengänge wahrscheinlich auch, aber ich kenne nur das. Und es war wirklich, da wird man wirklich auf Leidensfähigkeit, also da lernt man Leidensfähigkeit, das ist tatsächlich so. Also man muss so viel lernen. Und ich habe dann nebenbei noch gearbeitet in der Kanzlei und es war wirklich, es war eine krasse Zeit. Und ich habe mich alles andere als frei gefühlt. Und dann stehe ich da im Gefängnis, höre, wie ein Gefangener mir sagt, dass er sich frei fühlt. Und für einen Moment denke ich so, ich würde am liebsten mit dem tauschen. Natürlich möchte ich nicht, also in dem Moment habe ich natürlich nicht gewollt, ins Gefängnis zu gehen, aber einfach mich so frei zu fühlen, weil ich mich so lange nicht mehr so frei gefühlt hatte. Und es hat halt viel mit mir gemacht. Ich habe nämlich immer wieder dann später auch dran gedacht, was ist das eigentlich, Freiheit? Was bedeutet Freiheit eigentlich? Und ja, und das ist, glaube ich, auch der Grund oder mit ein Grund, warum ich heute hier bin und genau das mache. Also es war der erste kleine Samen, der dann quasi das Ganze zum Wachsen gebracht hat in meinem Kopf, in meinen Gedanken. Und was wunderschön war wirklich, dann war ja wirklich, dann waren sehr viele Jahre vergangen und da habe ich im, es war ganz kurz, da hatte ich mich schon entschieden, nicht mehr weiter als Juristin zu arbeiten. Hatte schon, es war kurz bevor ich meine Kündigung eingereicht habe, da war ich mit dem Minister im Landtag. Und zu einer ganz wichtigen Sitzung. Und dann, da laufe ich gerade so, wer den Landtag in NRW kennt, da ist so ein riesengroßes Foyer, eine Foyerhalle mit Blick auf den Rhein, richtig schön. Und ich laufe da gerade so durch und dann spricht mich jemand von der Seite an, ein Mann, und sagt: Entschuldigung, kennen wir uns nicht? Und es war so ein Moment, ich schaue ihn an und denke so, der kenne ich gar nicht. Und jeder von im Ministerium und im Landtag hat so eine kleine Karte, so am Revers meistens, wo der Name draufsteht. Und ich gucke auf den Namen Dr. So und so und ich denke so, er sagt mir gar nichts. Und dann gucke ich nochmal hin. Und dann war es tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, der sah ganz anders aus, aber es war tatsächlich Thomas. Er war, sagt, die Haare ganz anders, einen tollen Anzug hatte er an, tolle Schuhe. Und ich war so geplättet in dem Moment, das war wirklich so ein Moment, ich stand vor ihm, da konnte er einfach nur sagen, Thomas, wow. Also wirklich, mir kam nichts anderes bei mir raus. Und dann, ich erinnere mich noch, dann lächelte er mich an und sagt so, ja, ich arbeite jetzt seit 2 Monaten hier im Petitionsreferat. War nicht immer leicht mit meiner Vita, aber ich habe es geschafft. Und das war für mich so unglaublich alles. Ich musste dann weg und das war so ein Moment. Leider haben wir uns danach gar nicht unterhalten. Wir wollten immer einen Kaffee trinken, hatten uns ein paar Mal noch geschrieben über unser Intranet, aber tatsächlich haben wir es am Ende nicht geschafft und dann ging ja bei mir komplett ein neues Leben los. Ich bin dann ja auch weg vom Ministerium und war dann auch nicht mehr in Düsseldorf. Und ja, aber einfach krass, unglaublich, was da so möglich ist, wie man es wirklich schaffen kann, aus den tatsächlichen Gefängnissen auszubrechen und dann aber auch aus dem Mentalen und was man alles erreichen kann.
Ich finde das so eine wunderbare Geschichte, weil sie zeigt uns ganz deutlich, dass wir oft Gefangener unser selbst sind, Gefangener unseres Gedankensystems, Gefangener der Umstände, in die wir manchmal hineingepresst werden durch eine Familie, in der wir aufwachsen, durch Freunde, Bekannte, in die wir hineingeraten und dann sind wir in diesem Gefängnis drin. Und hier zeigt es in dieser Geschichte, gibt es jemanden, der sagt, nee. Ich will raus aus diesem Gefängnis, obwohl ich nicht nur mental, sondern ich bin körperlich in dem Gefängnis drin, aber ich nehme mein Leben in die Hand und deswegen passt das so wunderbar zu meinem Thema Erfolg braucht Verantwortung. Thomas hat wahrscheinlich genau das gemacht, was sich viele wünschen, aber nicht können, Verantwortung übernommen für sein Leben. Und er hat gesagt, Moment mal, also das Ruder, das muss ich jetzt in die Hand nehmen und das ist so toll, was daraus geworden ist. Und du beobachtest ja sehr häufig, dass auch Führungskräfte in diesem mentalen Gefängnis drin sind. Du berätst sie, du coachst sie. Was erlebst du da im Bereich der Unternehmen, der Führungsverantwortung?
Ganz viele Gefängnisse. Also es sind die Erwartungen an uns selbst einmal, also wirklich, dass man, es fängt ja immer bei uns selber an. Und das ist so sogar der allererste Punkt, dass wir erkennen erstmal, dass wir total oft verkannt, die Menschen werden objektiviert, da werden Zahlen draus gemacht, da werden Leistungen draus gemacht, Erfolge, die man sehen möchte, ganz viele Erwartungen an andere, an uns selber. Aber im Endeffekt vergessen wir dabei, dass ein Mensch dahinter steckt. Das ist schon mal der erste Switch, der komplett gemacht werden muss. Ich denke manchmal so, das ist doch eigentlich so offensichtlich, aber ich habe fast das Gefühl, das ist so eine Neuigkeit. Hey, da sind immer Menschen dahinter. Wir sind ein Mensch und denen dürfen wir auch einfach begegnen. Also uns selber als Mensch, auch anderen als Menschen. Und das ist eine der allergrößten Dinge überhaupt, wo ich das Gefühl habe, dass wir das erst, dieses Bewusstsein erstmal schaffen dürfen. Und dann sind es halt diese ganzen Erwartungshaltungen, dann ist es dieser Druck, der macht wirklich, ich arbeite manchmal mit Menschen zusammen, mit Führungskräften, die haben so eine Angst davor zu versagen und die haben auch wirklich niemanden, mit dem sie sprechen können. Die sagen zu mir, ja, ich kann zu Hause leider nicht mit meinem Mann, mit meiner Frau darüber sprechen, die verstehen das auch nicht und ich will die auch nicht immer voll heulen, in Anführungsstrichen. Meine Kollegen, die dürfen davon nichts wissen. Ich möchte keine Schwäche zeigen und natürlich auch die Vorgesetzten und die Mitarbeiter sowieso nicht. Und da sind Menschen, die sind ganz furchtbar alleine mit ihren ganzen Sorgen und denken, sie müssten alles auf ihren Schultern tragen. Und dann komme ich da rein und arbeite mit denen und spreche mit denen. Und es ist unglaublich, einfach schon dieses darüber sprechen macht schon ganz viel. Da verändert sich ganz viel. Das zum einen mit den Menschen selbst. Dann sehe ich aber auch immer wieder, und das finde ich auch manchmal sehr schade, dass wir so krasse Erwartungen an andere haben. Ich erzähle auch manchmal von verschiedenen Dingen, aber auch von einer Situation auch, wo wirklich ein Kunde zu mir sagt, so meine Mitarbeiter sind alles Idioten. Und dieser Gedanke einfach zu sagen, ja, die Mitarbeiter sind alles Idioten, ist natürlich, erstmal geben wir komplett alle Verantwortung ab. Und außerdem sind die Menschen ja nicht alle Idioten. Es gibt Situationen, da laufen Dinge schief, aber da darf jeder die Verantwortung mit übernehmen und dieser Gedanke schon allein, was der mit mir macht. Also wenn wir uns überlegen, jemand anders ist ein Idiot, wie wir dem begegnen, wie wir uns, weiß ich nicht, wie wir uns selber dabei fühlen, das macht so viel aus und gerade in diesem, wenn man Mitarbeiter führen muss. Und deswegen versuche ich wirklich mit den Menschen in ihre Gedanken zu gehen und die mal zu hinterfragen, wirklich zu überlegen, stimmt das überhaupt, was du da gerade sagst und bringt dir das wirklich was? Was macht das auch mit dir?
Wie gehst du da konkret vor, wenn du jetzt so jemanden hast, der sagt, das sind alles Idioten und um mich herum? Und wie stellst du das an? Wie arbeitest du an seinem Mindset?
Also erstens ist für mich ganz wichtig, ich sage anderen Leuten nicht, was sie machen, was sie tun und lassen sollen, sondern ich versuche immer die Menschen dahin zu bringen, selbst zu erkennen. Das ist für mich der einzige Weg, wie wir langfristig lernen können. Und deswegen stelle ich den Menschen Fragen. Das ist quasi auch meine Superpower. Ich stelle immer die richtigen Fragen. Und dann gerade bei so einem Moment, wie wenn jemand sagt, ja, meine Mitarbeiter sind Idioten, dann steckt da ja ganz viel dahinter. Dann ist da meistens ganz viel Angst dahinter. Angst, dass da irgendwas schief geht, Angst, dass man dafür selber gerade stehen muss, Angst davor, dass dann irgendwie vielleicht eine Beförderung nicht klappt oder so ähnliches. Kann das sein? Und dann gehe ich da wirklich rein und frage, was passiert denn im schlimmsten Fall? Was ist denn so der Worst Case, wenn die Mitarbeiter Fehler machen, wenn was schief läuft? Und dann kommt man ganz schnell an den Punkt, wo die Menschen auch wirklich dahin geführt werden, dass sie eigentlich eigene Ängste sich da eingestehen müssen. Und dann gehe ich da ganz konkret rein und frage, wie bist du denn dann, wenn du sowas denkst? Und dann kommt ganz schnell diese Selbstreflexion. Dann ist das so, okay, wenn ich mich mal selbst beobachte, wie ich bin, wenn ich sowas denke, ich bin unfreundlich, ich meckere die ganze Zeit, ich kann schlecht schlafen und vielleicht gehe ich auch nach Hause mit schlechter Laune, nehme das mit in meinen Tag. Und dann ist der dritte Punkt immer zu fragen, ja, wie wärst du denn, wenn du das nicht mehr denken würdest? Das ist übrigens überhaupt eine Game-Changer-Frage, finde ich. Das kann jeder mal anwenden. Also wenn man jetzt gerade denkt, so, boah, das Wetter ist scheiße oder ich ärgere mich über irgendwen, einfach mal zu überlegen, wenn ich das jetzt nicht denken würde, wenn ich den Gedanken jetzt einfach so aus meinem Kopf rauslöschen würde, was wäre denn? Ja, die Situation wäre die gleiche, aber es würde sich eine Sache ganz entscheidend ändern, nämlich die eigene Laune. Und dann würde man vielleicht auch die anderen Dinge sehen. Wenn das Wetter nicht schön ist, dann sehe ich aber trotzdem, ja, die Blumen blühen hier gerade trotzdem. Oder ich bin gerade im Warmen, es ist ja auch schön kuschelig, hat ja irgendwie auch was Gemütliches. Und dann diese Möglichkeit wieder neu zu sehen, zum Beispiel auch wenn man sagt, wenn ich nicht mehr denke, meine Mitarbeiter sind Idioten, ja gut, dann machen sie vielleicht trotzdem nicht alles richtig, natürlich nicht. Aber ich kann ihnen anders begegnen. Und ich kann dann vielleicht auch die Stärken wieder mehr sehen. Und wenn ich ein motivierendes Umfeld schaffe, dann können meine Mitarbeiter auch besser leisten, als wenn ich die zusammenfalte. Und ich fühle mich selber besser. Ich bin nicht so gestresst. Ich gehe nach Hause, kann meinen Feierabend genießen und kann nachts gut schlafen. Also eigentlich gibt es da nur Win, wenn wir unsere Gedanken mal hinterfragen.
Ich höre von vielen Führungskräften der alten Schule immer diesen Spruch, ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und das passt ja genau in das, was du gerade berichtet hast. Meine Mitarbeiter sind alle Idioten. Was würdest du sagen, wie wichtig ist Vertrauen in einer Führungsposition, Vertrauen gegenüber seinen Mitarbeitern, das mit reinzubringen? Oder ist das nur so dahergesagt oder ist Kontrolle doch besser?
Ja, tatsächlich spreche ich auch darüber. Ich habe auch eine Keynote, die genau da rein, genau in diese Kerbe schlägt, nämlich, die heißt, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Um das Ganze mal umzudrehen, weil ich habe ja gerade schon von den Erwartungen gesprochen, die wir an die Mitarbeiter haben. Das Ding ist, dass wir, wenn wir ganz viele Erwartungen haben und den Mitarbeitern aber nichts geben, dann passt das nicht zusammen. Dann ist da eine Inkongruenz, die nicht motivierend ist. Also ich kann nicht von einem Mitarbeiter erwarten, dass er ganz viel Leistung bringt, ihn aber gleichzeitig ständig kontrollieren, ständig limitieren, ständig irgendwelche Vorgaben machen, die kaum einzuhalten sind. Und da wieder einfach in das Vertrauen zu gehen, um das beides anzugleichen, das brauchen wir, diesen Ausgleich brauchen wir. Wir brauchen das, wenn wir eine hohe Erwartung haben, dann müssen wir auch viel Vertrauen in die Menschen geben. Anders funktioniert es nicht, weil sonst wird diese Freiheit ja, sonst wird der Mensch ja auch komplett eingeschränkt. Und wenn wir nicht so viel Vertrauen haben, dann müssen wir weniger Erwartungen an die Menschen haben. Weil es geht nicht. Also wir kennen es ja von uns selbst. Wenn wir in ein Umfeld kommen, wo tausend Regeln sind, wo wir kontrolliert werden, dann können wir nicht frei denken. Dann können wir nicht frei handeln. Oder wir werden uns zumindest innerhalb dieser Rahmen immer nur bewegen können. Ich habe neulich auch mit einem Kollegen gesprochen, der war lange Marketingchef von einem großen Autokonzern. Und von den Deutschen auch. Und da hat er auch gesagt, die wollten da eine neue Kampagne auflegen. Und die Mitarbeiter, dieses Kreativteam, haben die dann losgeschickt und denen gesagt, was alles nicht gemacht werden soll. Also die haben eine ganze Liste gemacht, das wollen wir nicht. Und die Ergebnisse waren nicht so toll. Und dann haben sie irgendwann, kam einer auf die Idee, wie wäre es, wenn wir diese Liste einmal streichen? Und siehe da, kaum war die Liste weg. Und die haben den freien Lauf gelassen, Vertrauen in die Menschen gegeben. Da lief das, da kamen ganz tolle Ideen daraus. Und deswegen, ja, Vertrauen ist unheimlich wichtig.
Ich glaube, nicht nur Vertrauen ist wichtig, sondern ich habe etwas aufgeschnappt bei dir und das heißt Innovation durch Regelbruch.
Ja.
Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, im Prinzip sehe ich das ja auch als eine Regel, die wir uns auferlegen. So, auch das zu sagen, ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist eine Regel. Oder Dienstwege, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Also das habe ich gerade auch im Ministerium leider erlebt, dass man da gar kaum durchkam mit tollen Ideen, weil die dann schon gestoppt wurden. Oder es musste alles 15 Mal von 15 Leuten unterschrieben werden. Und das sind Regeln, die machen einfach keinen Sinn. Und da dürfen wir auch mal ganz ehrlich zu uns sein. Ja, wir haben Dinge schon immer auf eine bestimmte Art gemacht. Never change the running system ist aber eins der größten Gefängnisse überhaupt. Wir dürfen hinterfragen, die Regeln, die wir uns selber im Unternehmen auferlegt haben oder auch als Menschen, die dürfen wir einfach mal hinterfragen. Ist das noch gut? Ist das noch sinnvoll? Ist das richtig, dass wir das machen? Auch dieses System, so, ja, der Letzte, der das Licht ausmacht, ist der Superhero. Total bescheuert, eine total bescheuerte Regel, ist aber eine ungeschriebene Regel, die Menschen gerne befolgen und sich dann schon schlecht fühlen, wenn sie mal einen Tag ein bisschen früher gehen, wenn sie dann einen Tag schon um 7 Uhr das Büro verlassen, weil sie noch was erledigen müssen. Also ja, genau das. Also ich finde, Regeln sind zum Brechen da. Vor allen Dingen die unsinnigen. Und Rahmen aufzustellen, die gut tun, das ist wichtig, das ist genauso wichtig. Aber erstmal gucken, wenn es gerade nicht gut läuft. Wo können wir Regeln brechen, und zwar konsequent?
Also ich verstehe das richtig. Ich bin unbedingt für Regeln, denn ohne Regeln würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Dann hätten wir eine Anarchie. Aber da, wo sie unsinnig sind und jede Bundesregierung verspricht uns immer vor der Wahl und auch kurz nach der Wahl noch Abbau von Bürokratie. Also Regeln, und das sind wirklich manchmal unsinnige Regeln. Aber es gelingt nie. Wieso funktioniert das nicht, dass manche Regeln einfach nicht gebrochen werden können? Ist es nur die Gewohnheit oder was kann es sein?
Ja, wir bauen uns Regeln in der Regel, wir bauen uns Regeln auf, um uns Sicherheit zu geben. Also es ist natürlich dieses Sicherheitsgefühl, was dahinter steht. Gerade in Deutschland, das Land, in dem wir uns am meisten nach Sicherheit sehnen. Und dahinter steckt ja eigentlich nur eine Angst. Also wir wollen ja Dinge, die für uns scheinbar unkontrollierbar sind, kontrollieren, indem wir Regeln aufsetzen. Nur lernen wir daraus nicht, dass wir den Dingen sowieso begegnen können und sie mit den Regeln gar nicht einfangen können. Also wir haben ja auch in Deutschland sehr viele bescheuerte Regeln. Das ist einfach so. Ich habe aber auch erlebt, wie Regeln gemacht werden, weil ich war bei den Gesetzgebungsverfahren selbst dabei, auf verschiedenen Seiten. Und das Problem an der Sache ist einfach, dass auch Regeln gemacht werden aus einer Idee heraus, aus dem Elfenbeinturm, sage ich gerne, nicht vom Praktiker her. Und natürlich ist es schwierig. Ich möchte auch ganz ehrlich sagen, ich möchte gar nicht wirklich damit mit den Politikern tauschen müssen, weil es gar nicht so leicht ist. Es ist nicht so leicht. Man muss wirklich alle Ideen, alle Bedürfnisse mit einbeziehen und es ist manchmal nicht so ganz leicht, aber denen darf man sich stellen. Und jetzt habe ich mich ein bisschen von deiner Frage abgewichen. Aber ja, Regeln werden aufgestellt aus Sicherheitsbedürfnis und das ist so ein ganz tiefes Urbedürfnis der Menschen. Und deswegen gibt es Regeln und deswegen tun die Menschen sich auch so schwer, neue Wege zu gehen, weil Neues bedeutet immer aus der Komfortzone unserer alten Regeln, egal wie bescheuert die waren, rauszugehen und was Neues auszuprobieren, wovon wir noch nicht wissen, wie es ausgeht. Und deswegen nehmen wir lieber das alte, kaputte System, was wir kennen, als uns auf ein neues einzulassen, von dem wir noch nicht wissen, wie es ausgeht. Also zumindest ist das oft bei den Menschen leider so. Und das sehe ich in der Politik ganz, ganz extrem.
Du hast ja auch mit einer Regel gebrochen, die man vielleicht in der Juristerei kennt. Also beschränke dich auf dein Gebiet. Und du hast die Regel gebrochen, hat gesagt, also jetzt will ich mal nicht nur das Plädoyer möglicherweise im Gerichtssaal führen, jetzt gehe ich mal auf die große Bühne. Und du bist Teilnehmerin von Germany's Next Speaker Star. Wir müssen ein bisschen darüber erzählen, was das ist, Germany's Next Speaker Star. Und wir dürfen sagen, du hast es sogar gewonnen. Erzähl mal darüber, wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dazu gebracht, Germany's, also auf die Bühne zu gehen mit deinen Themen?
Ja, also zum einen, was die Regeln brechen angeht, ich finde diesen Spruch von Pippi Langstrumpf so schön. Ich habe es noch nie gemacht, deswegen bin ich mir ganz sicher, dass ich es kann.
Super.
Das finde ich einfach so schön und das motiviert mich auch sehr. Tatsächlich bin ich so eine Regelbrecherin. Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das einfach. Und das war jetzt das Speaking. Ich habe tolle Speaker gesehen. Ich kam auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zum Speaking, weil ich hatte einfach nur ganz tolle Speaker auf der Bühne gesehen, auf der Lanxess Arena Bühne in Köln. Das war vor 2 Jahren jetzt, fast 2 Jahren. Und das war da der Moment, wo ich gesagt habe, ja, das will ich auch. Und ja, und kurz danach bin ich schon auf der ersten Bühne gewesen, einfach weil jemand gesagt hat, hey, wir haben hier so ein Festival, möchtest du da vielleicht auftreten? Und da hatte ich vorher noch nie auf der Bühne gestanden, noch nie eine Rede gehalten und ich habe einfach gesagt, ja klar, mache ich. Und dann war das meine erste Rede und das lief so gut. Also das Gute ist ja, wenn wir da so unbedarft dran gehen, dann ist es so, ich wusste noch nicht, was da alles dahinter steckt, wie schwierig Reden eigentlich ist. Und das hat es mir leicht gemacht. Also danach habe ich natürlich, dann habe ich den Wettbewerb gesehen von Katja Kadden, wirklich ein toller Wettbewerb, bei dem man sich immer wieder bewerben kann, jedes Jahr wieder neu. Jetzt gerade läuft wieder die nächste Runde. Da hat mir ein Freund gesagt, hey, da ist ein Wettbewerb. Und dann habe ich einfach ein Video hingeschickt, 2 Minuten Video. Und dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Also ich habe wirklich, bin dann unter die Top 20 gekommen. Und von da aus gab es immer weiter Auditions. Das heißt Top 20, Top 15, Top 10 und dann das große Finale. Und ich habe mich in dieser Zeit, habe ich selbst gemerkt, einfach weiterentwickelt. Man kriegt ja immer ein Feedback von der Jury jedes Mal. Und jedes Mal kann man daran wachsen. Das ist auch ein tolles Programm, weil es da auch viele Coaches gibt, die einem immer wieder tolle Dinge beibringen. Und ja, dann am Ende stand ich auf der Bühne, habe über Freiheit im Kopf gesprochen und auch über Thomas und habe mit dieser Rede gewonnen. Und das war wirklich etwas, was mir, ja, ich nenne das. Ja, als schon fast als schicksalshafte Fügung, weil ich habe ja wirklich ich habe ja wirklich einen radikalen Neuanfang gemacht. Das war Ende 22 erst. Und habe dann ja gesagt, so Verbeamtung, alles, meine juristische Karriere, die werde ich jetzt erstmal beenden und mache was ganz, ganz, ganz Neues. Und dann zeigt das Universum mir in Anführungsstrichen, das ist der richtige Weg hier lang geht's. Ja, und seitdem stehe ich immer wieder auf der Bühne. Ich bin jetzt auch bei 5-Sterne-Redner unter Vertrag und ich habe eine ganz tolle Ausbildung auch geschenkt bekommen, nämlich die von der German Speak Association. Und die darf ich jetzt auch noch besuchen. Und die geht jetzt demnächst zu Ende auch im September. Und ich habe da so viel gelernt. Also ich bin so gewachsen in der letzten Zeit, auch als Speakerin nochmal. Das macht mir einfach unheimlich viel Spaß und ich merke einfach, das ist meine Welt. Und die Bühne, da fühle ich mich zu Hause.
Ist ja auch ein bisschen ein riskanter Beruf, also ein zuverlässiges Einkommen kann man darüber nicht generieren, denn auch wenn viele erzählen, ja, Speaker, die verdienen so viel Geld, also es gibt nur ganz, ganz wenige Speaker, Speakerinnen, die dadurch wirklich ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber mal eine Frage, welche Inspirationsquellen nutzt du nicht nur für deine Speeches, sondern auch für dein Coaching? Was ist da für dich wichtig?
Also mich inspiriert jedes Mal wieder, wenn ich mit jemandem in ein 1:1 gegangen bin und es ist schon in der Session eine Erkenntnis bei dieser Person da. Und du hast wirklich diesen Groschen fallen, weil das macht mich so glücklich, wirklich. Und das ist auch manchmal, ich konfrontiere die Menschen ja wirklich durch Fragen nur mit den Themen. Und es gab auch mal einen Kunde, der wirklich zu mir gesagt hat, ich hasse Sie, Frau Kuglin. So in diesem Moment, als der die Erkenntnis kam, sagte so, boah, ich hasse Sie, Frau Kuglin, ich hasse Sie. Dann meinte er im nächsten Moment, natürlich meine ich das jetzt nicht so, aber ich habe es in dem Moment genau richtig verstanden, weil es einfach so dieser Moment war, wo man merkt, so, ist ja nicht die anderen sind schuld, sondern vielleicht sind es doch Dinge, die ich in mir auch verändern kann, in meinem Denken. Und das ist einfach, also jedes Mal, wenn ich das erlebe, das ist wie so ein, ich weiß nicht, das ist so wie so eine Energiequelle jedes Mal. Ich gehe da raus mit einem Lächeln und ja, einfach glücklich. Und immer wieder, was mich auch sehr, sehr motiviert, ist auch immer wieder tolle Unternehmergeschichten. Also von Unternehmern, die es schon geschafft haben. Neulich habe ich mich auch unterhalten, das war letzten Donnerstag. Da habe ich einfach, ich habe nämlich Antje von Dewitz einmal auf einem Event gesehen und ich fand die so toll. Von Faude ist das die Inhaberin und dann habe ich sie einfach angeschrieben, habe gesagt, liebe Frau von Dewitz, ich würde mich so gerne mit Ihnen unterhalten, ein kleines Interview mit Ihnen machen, geht das? Und dann hat sie gesagt, ja, kein Problem. Also Ja, kein Problem, so schnell ging es dann nicht. Also ich musste 10 Tage warten und dann irgendwann, ja, Frau von Davis nimmt sich die Zeit. Ich habe mich mega gefreut und habe ich mich mit ihr unterhalten, weil ich sie einfach so inspirierend finde. Sie lebt genau das, wovon ich spreche. Also sie hat genau das geschafft, was viele Unternehmer sich wünschen. Sie ist die beliebteste in ihrer Sparte, das beliebteste Unternehmen im Outdoor-Bereich. Sie hat wirklich glückliche Mitarbeiter, die Führungskräfte, die in Teilzeit arbeiten. Die hat es geschafft, dass wirklich 17 Uhr, nach 17 Uhr wird kein Joe Fix mehr angesetzt. Also wirklich, sie ist auch als Vorbild vorangegangen. Keine Überstunden werden mehr aufgebaut, nur im allergrößten Notfall. Und sie macht wirklich so viel Motivation mit den Mitarbeitern. Und sie sagt es auch, man muss den Mitarbeitern in den Vordergrund stellen. Sie hat konsequent auch alle ihre Führungskräfte coachen lassen. Und da hat sie selbst gesagt, so bei ein, zwei, da musste man eine neue Entscheidung treffen. Also, dass alle gesichtswarend quasi die Veränderung annehmen. Das bedeutet, dass sie am Ende keine Führungskräfte mehr waren im Unternehmen. Einfach weil sie den Menschen so im Vordergrund sieht und auch möchte, dass die Führungskräfte den Menschen sehen. Und dieses Bild hat sie wirklich so komplett inkorporiert. Und ja, solche Geschichten, muss ich sagen, das ist auch ein Quell der Inspiration für mich, weil ich denke, weil ich damit auch immer wieder beweisen kann, ja, es funktioniert, wir dürfen daran arbeiten und es funktioniert sogar richtig, richtig, richtig gut.
Und ich habe das auch immer wieder festgestellt in meiner Unternehmergeschichte. Fachkompetenz heißt nicht Führungskompetenz. Denn was machst du manchmal? Du bringst Menschen, von denen du meinst, oh, der ist fachlich oder die ist fachlich gut drauf, wunderbar, die sollte die anderen alle, bringst du auf einmal in ein Gefängnis. Nämlich in dieses Gefängnis der Führung. Jetzt muss jemand eine neue Rolle übernehmen, die er im Grunde gar nicht machen will, für die er sich gar nicht in der Lage fühlt. Der möchte vielleicht lieber der brillante Techniker sein, aber er möchte nicht die anderen führen. Und da werden oft ganz, ganz große Fehler gemacht im Unternehmen, dass man meint, ah ja, das macht der schon, das macht die schon, da muss man hinein. Wir bringen also Menschen in ein Gefängnis und lassen ihnen nicht die Freiheit zu sagen, nee, das ist nichts für mich. Ich mache eher noch eine Ausbildung oder ähnliches dazu, aber das tue ich nicht. Wenn Menschen sich so in diesem Gefängnis befinden, welche Tipps kannst du ihnen geben, da mental wieder rauszukommen?
Offen drüber sprechen. Also, ja, dieses Thema ist ein Thema, das weit verbreitet ist. Also, ich glaube wirklich, jeder kennt so Konstellationen, wo jemand in einer Führungsposition ist und man denkt sich so, das kann die Person irgendwie gar nicht. Natürlich ist es dann erstmal schwierig, sich das selbst einzugestehen, aber auch auf andere Menschen zuzugehen und zu sagen, ja, das passt vielleicht doch nicht. Man muss sich dann ja auch eingestehen, dass man selber eine Fehlentscheidung getroffen hat. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, auch hier wieder Vertrauen zu schaffen und Offenheit und Transparenz. Wenn ich in Unternehmen gehe, wo sowas ist, dann spreche ich mit den Leuten. Also ich kann es auch jedem Unternehmer nur raten, wenn sie merken, wenn du merkst, dass da ein Mensch nicht an der Position ist, wo er vielleicht sein sollte, weil es hat nun mal nicht jeder das Zeug zu einer Führungskraft. Und das ist vollkommen okay, das muss es auch nicht sein. Dann ist es aber wichtig, das zu besprechen. Und zuerst einmal kann man dann wirklich gucken, können wir die Person noch befähigen? Können wir vielleicht herausfinden, woran es gerade liegt, woran es hakt? Und vielleicht gibt es dafür auch eine Lösung, die dann auch die Position rechtfertigt und weiter aufrechterhalten bleiben kann. Oder müssen wir darüber sprechen, ob es vielleicht wieder eine andere Möglichkeit geschaffen wird für die Person? Aber nichts ist wichtiger, als darüber zu sprechen. Und natürlich daraus auch zu lernen. Also am Ende zu sagen, okay, vielleicht können wir unser Auswahlverfahren ein bisschen verändern. Nochmal schauen, ob wir wirklich auch vielleicht mit externer Unterstützung nochmal gucken, ist es die Persönlichkeitsstruktur, die es auch wirklich schafft, eine Führung zu geben? Also weil fachlich können alle Menschen super sein, aber ganz wichtig ist, dass man als Führungskraft Rahmen geben kann. Also, dass man wirklich die Stärke hat, Rahmen zu geben und Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu tragen, Vertrauen aufzubauen. Kann man das mit mehreren Menschen machen oder dass da ein Mensch einfach fachlich super gut ist, vielleicht auch ein toller Teamplayer, aber eben keine Führungskraft und das auch vielleicht so früh wie möglich schon eruieren und rausfinden, bevor man jemanden besetzt?
Wunderbar. Gibt es Projekte, die dir noch am Herzen liegen, wo du sagst, ja, also darauf freue ich mich ganz besonders, das habe ich noch vor. Ich nehme an, ein Projekt ist sicherlich die Ausbildung bei den German Speakers Association, aber gibt es andere Projekte, wo du sagst, ja, das ist noch mein Herzensprojekt, da dürft ihr euch drauf freuen?
Ach, ihr dürft euch jetzt einfach auf ganz viele meiner neuen Bühnen freuen. Also Die nächsten Auftritte, also das nächste Mal werde ich tatsächlich in Köln auftreten, wer Lust hat, am 8.8. im Atelier Theater, da könnt ihr meine Rede hören, da gibt es auch noch Karten. Da zum Beispiel, da freue ich mich schon unheimlich drauf. Ansonsten, ja, ganz viele, ich bin gerade in ganz vielen Gesprächen mit neuen tollen Kunden und werde jetzt demnächst auch mal, werde jetzt auch international, also ich gehe jetzt auch ich arbeite jetzt mit einem Londoner Unternehmen auch zusammen und da freue ich mich total drauf, das Ganze auch mal auf Englisch zu machen. Das ist wieder so eine neue Herausforderung. Ich kann natürlich Englisch, aber habe es vorher jetzt so nicht auf Englisch gemacht. Das, da freue ich mich super. Also ich finde immer neue Herausforderungen ganz besonders toll. Und das Schöne ist, ich mache es seit Neuestem auch immer wieder, weil mich das einfach, weil es auch so ein Herzensthema von mir ist. Ich mache immer wieder Coachings auch für Gründer, für Startups. Jetzt am Wochenende zum Beispiel darf ich für Gründerinnen einen Pitch-Workshop machen, wo ich dann einfach den Menschen nochmal zeige, wie wir mit unserer Stimme und unserer Körpersprache wirken, weil das auch wichtig ist. Also ich liebe diesen Gründergeist. Das sind so Menschen, die sind so, ja, noch so ganz frisch. Das ist dieses ganz Frische noch, so mit ganz viel Vision und ganz viel, was noch vor einem liegt. Das ist noch ein bisschen was anderes als Menschen, die schon länger im Berufsleben sind. Da sind auch ganz andere Gefängnisse zu finden. Und ja, das ist auch noch so ein kleines Herzensthema, was ich noch so am Rande mache. Da arbeite ich auch mit den Universitäten zusammen und das ist wirklich ganz toll. Einfach, das mache ich so zwischendurch einfach auch, weil es mir viel Spaß macht.
Wir dürfen gespannt sein. Es ist eine Menge von dir zu erwarten und ich finde es fantastisch, dich auf der Bühne zu sehen. Also guckt mal in die Shownotes, da findet ihr alle Informationen über Mira und dann könnt ihr sie nicht nur googeln, sondern dann könnt ihr sie möglicherweise auch live sehen. Ich danke dir sehr für dieses interessante Gespräch und wünsche dir einen fantastischen Tag, meine liebe Mira.
Dankeschön, wünsche ich dir auch. War schön mit dir.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.